Liebe Brüder und Schwestern, wir haben jetzt den 6. Vortrag zum 1. Johannesbrief unter der Überschrift Prüfe die Geister. Prüfe die Geister. Und wir lesen dazu 1. Johannesbrief Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt oder auch der Jesus auflöst, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast, dass wir die Geister unterscheiden können und prüfen können. Hilf uns auch heute Abend. Amen. Prüfe die Geister. Welch ein umfassendes Thema. Vielleicht darf ich ganz persönlich vorweg sagen, die meisten meiner Bücher haben sich mit diesem Thema bisher beschäftigt. Und ich habe sehr viel über Sekten, Ideologien, Weltanschauungen, Religionen geschrieben, um die Gemeinde vor der Verführung zu warnen. Aber kein Mensch kann alle Irrströmungen erfassen, die es gibt. In der Kirchengeschichte sind manche Irrströmungen gekommen und wieder gegangen. Aber in immer neuen Variationen kommt immer wieder der gleiche verführerische Geist in mannigfaltiger Variation zum Tragen. Und man sagt auch, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alle Verführungen, falschen Religionen, Sekten, Ideologien und Philosophien gehen letztendlich auf die vier Lügen der Schlange zurück. Und das lesen wir in 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Von daher können wir das Wesen der falschen Propheten, der falschen Geister, der dämonisch inspirierten Irrlehren von der Wurzel her verstehen. Und deshalb ergänzen zunächst jetzt hier noch 1. Mose 3, Abvers 1. Aber die Schlange, und hinter ihr verbirgt sich Satan, war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sagte zu der Frau, also zu Eva: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Da sagte die Frau zu der Schlange: Wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, dass eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Der Sündenfall. Es ist kein Apfel, sondern die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Mensch will sein wie Gott. Er verfällt den Einflüsterungen der Schlange, des Satans, und es sind vier Lügen, wie schon erwähnt. Die erste Lüge sollte Gott gesagt haben. Hier wird Gottes Wesen und Gottes Autorität bestritten. Gottes Wesen zu bestreiten, das ist der Atheismus. Gottes Autorität zu beschreiben, das ist der Antinomismus. Die Auflösung von Gottes Geboten, gegen die auch der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief immer wieder kämpft. Wer Gott liebt, der hält seine Gebote, betont er. sollte Gott gesagt haben. Es wird Zweifel an Gottes Wort gesät. Die ganze Bibelkritik, die ganze Bezweiflung der Wahrheit des göttlichen Wortes kommt bereits von diesem Sündenfall im Paradies und zieht sich bis heute hindurch durch die ganze Theologie, die sich zum Teil nur Theologie nennt. Meistens ist es nur noch Anthropologie, also nicht Lehre von Gott, sondern Lehre vom Menschen. Und das Wort Gottes wird auf das rein Menschliche herabgezogen. Die zweite Lüge der Schlange: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, wenn ihr davon esst. Und das findet sich auch in sämtlichen Irrlehren, Religionen, esoterischen Systemen. Man kann zwar nicht bestreiten, dass der Mensch sterblich wurde, vergänglich durch den Sündenfall. Und dann hat man eine raffinierte Lehre eingeführt, um die Menschen darüber hinwegzutäuschen, dass nach dem Tod das Gericht Gottes kommt, wie es in Hebräer 9,27 heißt. Man täuscht die Menschen darüber hinweg, indem man sagt, ihr sterbt zwar hier physisch, aber ihr verkörpert euch wieder physisch auf der Erde. Die Lehre der Reinkarnation, Seelenwanderung oder Wiederverkörperung. Sehr verbreitet, von vielen falschen Propheten gelehrt. Und dann natürlich die Hauptlüge, ihr werdet sein wie Gott. Und in der ganzen Esoterik und in vielen Religionen und Sekten will der Mensch sein wie Gott, der göttliche Funke in ihm. In der Gnosis war das schon da, in den mystischen Strömungen. Der Mensch vergöttlicht sich selber und will keinen Gott über sich anerkennen, dem er sich unterordnen müsste. Nein, in jedem sei ein göttlicher Funke, ein göttlicher Lichtstrahl und der Mensch müsse das nur entdecken. So die Lehre der Gnosis, dieser alten Sekte, die zur Zeit der Apostel bereits existierte und einer der Hauptgegner des christlichen Glaubens war und bis heute ist in verschiedenen Variationen, etwa der Anthroposophie, des Spiritismus und der Esoterik. Die Selbstvergottung des Menschen. Und dann, eure Augen werden aufgetan, die Bewusstseinserweiterung. Auch das wird den Menschen verheißen von falschen Propheten, von Sektengründern, von Philosophen und Religionsstiftern. Bewusstseinserweiterung, auch da Eindringen in übersinnliche Bereiche, die angeblich schon die Welt Gottes sein sollen, in Wirklichkeit aber zur dämonischen Welt der gefallenen Engel gehören, die im Reiche der Luft herrschen, Epheser 6 nachzulesen. Und dagegen brauchen wir die geistliche Waffenrüstung, von der auch der Apostel Paulus in Epheserbrief Kapitel 6 schreibt, das Schwert des Geistes, den Helm des Heils und so weiter. Ja, nun ist es also so, dass hinter allen falschen Propheten, auch hinter den falschen Christusen, hinter Irrlehren, Ideologien, Religionen, Philosophien und Sekten eine Quelle steht und das ist Luzifer, der gefallene Lichtengel Satans, der seine falschen Geister in diese Menschen hineingibt. Es ist hier ganz bewusst im 1. Johannes 4 von Geistern die Rede. Es gibt den echten Geist Gottes und es gibt die falschen Geister. Und deshalb ruft uns der Apostel Johannes, inspiriert vom Heiligen Geist, auf: Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist. Fallt nicht auf jeden herein, der daherkommt und sagt, er hat eine Offenbarung für euch. Sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Es war schon im Alten Testament so, dass die Mehrzahl der Propheten falsche Propheten waren. Und die echten Propheten, oft war es nur noch einer, so wie zur Zeit des Elia, 1. Könige 18. Er dachte, er sei der Einzige, aber Gott hatte noch weitere 7000 gottestreue Menschen übrig gelassen. Aber auf dem Karmelberg, da war Elia einer gegen viele Hunderte, die alle falsche Propheten, in dem Fall Baalspriester waren. Und Gott hat aber seinen echten Propheten bestätigt und diese falschen Priester und Propheten wurden dann gerichtet. Viele falsche Propheten. Hüten wir uns vor vielen neuen Strömungen und Lehren, die wie die Legionen heute auf uns zukommen. Wir können gar nicht mehr alles prüfen. Und deshalb ist es wichtig, liebe Geschwister, wir müssen heute und können heute Abend nicht alle falschprophetischen Lehren behandeln. Das säßen wir noch in einem Jahr hier. Ja? Und die Zeit würde nicht reichen. Aber wichtig ist, und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen, dass ihr das Wort Gottes kennt, dass ihr da zu Hause seid. Die Bibel vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung 22. Wenn wir diese Grundlage haben, können wir alles dann daneben legen und vergleichen und sehen, wo es abweicht. Ja? Wenn man das Echte kennt, kann man das Falsche erkennen durch die Abweichung vom Echten. Das ist das allerwichtigste Buch. Prüft daran alles. Alles, was Menschen sagen und was Menschen schreiben und was durch die Massenmedien wie eine Flutwelle auf uns zukommt heutzutage. Wenn man heute in Buchhandlungen geht, selbst in christliche, man muss sehr, sehr vorsichtig sein und sehr, sehr streng auswählen. Gerade heute Morgen hat mein Bruder erzählt, dass auch hier, dass jetzt ein neues Buch erschienen ist von einer Sarah Young mit dem Untertitel Liebesbriefe von Jesus. Ich war schon bei dem Untertitel sehr skeptisch. Liebesbriefe von Jesus, ja. Wie vermenschlicht jetzt Jesus dargestellt wird, so ganz auf unsere Ebene herabgezogen, keine Ehrfurcht mehr vor dem heiligen Gott. Natürlich klingt das sehr schön für den Menschen, der nur so eine Gefühlsreligion pflegt, der nicht wirklich wiedergeboren ist. Und Liebesbrief von Jesus, und dann habe ich ja noch gehört, dass diese Briefe in der Ich-Form geschrieben sind. Ich, Jesus, spreche jetzt zu dir. Ja? Das widerspricht ja völlig dem, was am Ende der Bibel steht, wo es heißt, wer etwas hinzufügt, zu diesen Worten der Weissagung, und die Bibel endet ja mit Offenbarung 22, wer also dazu etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wir können niemals in der Ich-Form reden, wie wenn jetzt Gott durch mich direkt reden würde. Ja? So machen es ja sämtliche falschprophetischen Sekten, etwa Gabriele Wittek, universelles Lebenssekte, wie auch sämtliche andere spiritistische Sekten, die schreiben so, ich, Jesus, gebe euch jetzt neue Botschaften. Durch Gabriele, durch Martha und wie die Sektengründerinnen, meistens sind es auch noch frauenspiritistische Medien, wie sie auch alle heißen. Aber das ist verboten. Ja. Wir können zwar Gottes Wort auslegen, sind auch dazu aufgerufen, aber nie, wenn ich jetzt hier hinstehen würde und sagen, ich Jesus sage euch, ja, das wäre Hochmut und ist völlig unbiblisch. Und das kommt ja auch in vielen charismatischen Kreisen zunehmend vor, solche Dinge, dass man als direktes Sprachrohr Gottes sozusagen vor die Leute tritt und dann falsch prophetische Aussagen äußert. Denn das Allermeiste, was da geäußert wurde, hat sich nicht erfüllt und das andere waren wohl auch Zufallstreffer oder Kombinationen. Also wir dürfen nicht jedem Geist glauben, sondern die Geister gerade in der Endzeit umso mehr, umso strenger und gründlicher prüfen. Nun kommt natürlich gleich die Frage, das darf man doch nicht. Man darf doch nicht richten. Man richtet ja dann über diese Menschen. Nun, wir müssen mal genau lesen, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 7. Da steht nun tatsächlich Folgendes. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messet, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst den Balken in deinem Auge nicht wahr? Und so weiter. Um was geht es nun hier? Nun, man muss das ganz klar unterscheiden. Richten ist nicht gleich prüfen. Richten würde bedeuten, dass ich lieblos über den Bruder, über die Schwester urteile und ihn lieblos verurteile, als Menschen. Das Prüfen dagegen ist ein notwendiges Unterscheiden von Geistern, von Wahrheit und Lüge. Und das geschieht gerade aus Liebe zu denen, die sonst verführt würden. Also das Richten ist eine lieblose Haltung, wo man von oben herab sich negativ über andere äußert, oftmals noch ohne Grund. Und das Prüfen der Geister ist aber eine gebotene Sache im Reich Gottes, um die Gemeinde vor Verführung zu bewahren. Deshalb müssen wir leider auch manchmal Namen nennen. Ja, ist sehr unpopulär, aber selbst in der Bibel werden Namen genannt. Gerade noch auch in den Johannesbriefen werden noch Namen genannt werden, wo jemand sich sehr negativ in der Gemeinde verhalten hat, damit die Gemeinde vor ihm gewarnt ist. Auch Paulus nennt mal Alexander den Schmied, der viel Schaden zugefügt hat. Oder dann hier im 2. Johannes ist es ein, wie heißt der, Diotrephes. Nicht? Ein Diotrephes und andere, auch an anderen Stellen, die namentlich genannt werden. Das klingt ja sehr wenig zurückhaltend, aber es ist in diesem Fall notwendig, weil er viel Verwirrung angerichtet hatte. Ja, genau, Diotrephes, ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, hört nicht auf uns. So heißt es in 3. Johannes Vers 9. Dagegen wird auch gelobt der Demetrius, der ein gutes Zeugnis hat, auch im 3. Johannesbrief. Zur Prüfung der Geister gehört also auch das Nennen von Namen. Das ist nicht liebloses Richten, sondern notwendige Warnung der Gemeinde vor ganz klaren Irrlehrern und Verführern. Auch wir müssen warnen vor Menschen, die mal Brüder waren und abgefallen sind und dann plötzlich falsche Lehren vertreten. kennen wir leider auch eine zunehmende Zahl. Es ist traurig, gerade in der Endzeit das zu beobachten. Wir wollen auch demütig sein, den Herrn bitten, dass es uns nicht auch so geht, dass wir plötzlich irgendwo einen falschen Geist empfangen. Es oft kommt es ja auch durch Handauflegungen, wo man nicht wirklich geprüft hat, von wem ich die Hand aufgelegt bekomme oder sie auflege. Da können Geister übertragen werden. Das heißt, im Neuen Testament lege niemand vorschnell die Hände auf, damit du dich nicht teilhaftig machst, fremder Geister. Da geschieht Geistübertragung. Auch da müssen wir sehr vorsichtig und wachsam sein. Also Richten und Prüfen sind zweierlei. Das Richten, das lieblose Richten soll nicht sein, aber das Prüfen der Geister, das ist notwendig. Ich hoffe, dass das klar wurde, ja, dieser Unterschied jetzt. Und die Geister, dahinter verbirgen sich Mächte. Wenn es negative Geister sind, eben dämonische Mächte, und die bringen die Ideologien, Religionen, Philosophien, Sekten und vielen esoterisch-okkulten Strömungen hervor. Und es sind so viele Strömungen, dass wir gar nicht mehr alle beurteilen können. Aber wie gesagt, wenn ihr das Echte, die Bibel kennt, dann werdet ihr schon von daher das entscheidende Kriterium, den Prüfmaßstab haben, um die Geister zu unterscheiden. Nun wird in Vers 2 ein Kennzeichen genannt, das gerade zur Zeit im ersten Jahrhundert nach Christus sehr aktuell war. Da lesen wir, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, andere gute Handschriften formulieren, der Jesus auflöst, der das Wesen Jesu auflöst. Der biblische Jesus wird aufgelöst. Wer das tut, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Nun, was war damals die Situation? Diese gnostische Sektenströmung, die viele Facetten hatte, sie lehrte grundsätzlich, das Geistige ist gut und die Materie ist böse. Der Christusgeist kam bei der Jordantaufe in Jesus hinein, aber er verließ ihn wieder vor der Kreuzigung. Und das heißt, dieser Geist, dieser Christusgeist, der Erleuchtungsgeist, er ist nicht wirklich richtig Mensch geworden. Er hat keine Erlösung am Kreuz gewirkt. Mit der Erlösung am Kreuz, dass der Geistfunke am Kreuz stirbt, kann die Gnosis nichts anfangen. Und deshalb haben sie immer ein distanziertes Verhältnis zur wirklichen, völligen Menschwerdung Jesu Christi. Und auch die Sekten, die heute von der Gnosis sich ableiten, vor allem wiederum die Anthroposophie, aber andere esoterisch-spiritistische Sekten, sie lehren alle eine gestufte Welt von Materie bis Geist, und die Geistwelt ist so das Wichtige und Gute und die Materie ist immer das Minderwertige. Und sie können nicht verstehen und relativieren das auch, dass Jesus Christus wirklich der fleischgewordene Gottessohn ist. Dass er wirklich ganz Mensch wurde wie wir, mit dem Unterschied aber, dass er ohne Sünde blieb. Aber das war notwendig, um uns zu erlösen. Und er ist wirklich als ganzer Jesus Christus, nicht als Leibeshülle nur, am Kreuz gestorben. Ja. Er war mit Geist, Seele und Leib am Kreuz und nicht nur eine leibliche Hülle und vorrate der Geist ihn verlassen, wie es in diesen Sekten behauptet wird. Also, das ist antichristlich, wo bestritten wird, dass Jesus Christus wirklich ganzer Mensch war und wirklich als solcher ganzer Mensch ans Kreuz gegangen ist zur Erlösung unserer Sünden. Wer das bestreitet, der hat den Geist des Antichristen. Und wenn ihr jetzt genau beobachtet, bei sämtlichen Sekten und Strömungen ist immer wieder der Angriffspunkt gegen Jesus als wahren Mensch und wahren Gott und gegen sein Kreuz, gegen die wirkliche Kreuzigung. Und dass er sein Blut für uns vergossen hat, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Es gibt noch ein weiteres Kennzeichen des Antichristen, was in Kapitel 2, 1. Johannes 2 stand. Wir haben es schon betrachtet. Wer bestreitet, dass Jesus der Messias ist und dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist auch der Geist des Antichristen. Ja, das sind diese zwei wichtigen Kriterien, die im 1. Johannesbrief begegnen. Wir können nun weitere Kriterien nennen. Das möchte ich im Anschluss an die Vers-für-Vers-Auslegung auch tun. Aber zunächst möchte ich doch hier diese Verse im Überblick noch auslegen und dann noch in die Tiefe weitergehen mit uns. Der Antichrist, das habe ich ja schon erklärt, ja, der endzeitliche satanische Weltherrscher, er hat viele Vorläufer, die schon damals und die bis heute in der Welt sind. Und bis der Antichrist kommt, sind seine Vorläufer am Wirken. Und das sind alle, die diese falschen Lehren verbreiten und unterstützen. Die sind antichristlich gegen den biblischen Jesus Christus gerichtet. Deshalb schreibt der Apostel Johannes, der Antichrist wird kommen, der endzeitliche satanische Weltherrscher, aber er ist jetzt schon in der Welt in seinen vielen Vorläufern. Und nun Vers 4 bis 6. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Wenn wir also Kinder Gottes sind, dann haben wir bereits schon den Sieg über diese antichristlichen Mächte. Dann wird uns der Geist des Herrn auch hindurchbringen, bewahren, uns auch die Augen öffnen, dass wir nicht hereinfallen auf die Verführung. Und es steht so hier, jetzt in Vers 4b, ganz tröstlich, denn der in euch ist, nämlich Gott durch seinen Heiligen Geist, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Gott ist größer als der Satan, auf einfachem Deutsch gesagt. Ja. Und deshalb müssen wir, wenn wir auf der Seite des Siegers stehen, uns vor Satan nicht fürchten. Aber auch nur dann, wenn wir auf der Seite des Siegers stehen. Wenn wir so hin und her wanken und nicht recht wissen, ist Gott oder Welt, dann haben wir keinen wirklichen Schutz. Aber wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wenn wir wiedergeboren sind aus Wasser und Geist, Johannes 3, dann dürfen wir wissen, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Nun aber wieder ein Blick auf die falschen Propheten und die ganzen antichristlichen Strömungen in Vers 5. Das ist eine sehr große Weisheit, die völlig sich auch mit unserer Erfahrung heute deckt. Wenn wir lesen, sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Die falschen Propheten, sie reden der Welt nach dem Mund. Haben sie schon im alten Israel gemacht. Da gibt es gewisse Situationen, wo die Könige fragen, sollen wir in den Krieg ziehen oder nicht, wird der Herr uns Sieg schenken. Und da kommen die falschen Propheten und sagen, natürlich, der Herr hat zu uns gesprochen, ihr werdet Sieg haben. Und dann kommt ein Prophet, den wollen sie an sich gar nicht hören, weil der so Negatives oft sagt, der sagt, nein, er hat euch in die Hand eurer Feinde gegeben. Und dann schlagen die falschen Propheten diesen echten Propheten. Und nachher kommt es aber genauso, wie dieser eine echte Prophet es vorausgesagt hat und nicht wie die vielen Falschen. Weil die Stelle nicht genau, ja, aber ihr kennt, es gibt mehrere solche Beispiele im Alten Testament. Und heute, wie ist es denn heute? Die Welt hört ihresgleichen. Sie hören gern Politiker, die sich selber loben. Ein Christ kann das nicht tun, ja. Ich kann mich nicht selber loben, das ist völlig unbiblisch. Aber Politiker sind schon fast gezwungen dazu, sich selber zu loben, weil natürlich die Opposition sie nicht lobt. Deshalb, ich höre schon seit Jahren keine Politiker reden mehr. Weil, wenn man das von der Bibel her so hört, dieses dauernde Eigenlob, das verursacht bei mir so einen Schmerz, ja, der lobt sich dauernd selber. Dann schalte ich immer aus, wenn ich mal sowas gehört habe im Radio. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Dann lobt der andere wieder sich selber und greift die anderen wieder unter der Gürtellinie an. Christen können so nicht miteinander umgehen. Natürlich wünsche ich mir trotzdem, dass auch Christen in der Politik Verantwortung übernehmen, aber die haben es nicht leicht. Die müssen dann ehrlich sein, müssen auch Fehler zugeben bei sich und können sich nicht dauernd loben, sondern müssen Sachpunkte darstellen. Eine ganz sachliche, liebevolle Politik. Das wäre mal was Neues. Ja. Vielleicht gibt es auch noch da ein Wunder bei christlichen Parteien oder auch solchen, die sich so nennen. Nun ja. Aber sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Philosophen, Mystiker, viele schreiben ihre Bücher so, dass es so den Leuten nach dem Mund geredet ist. Aber das ist genau falsch. Wenn ich so predigen würde, dass ich den Leuten immer nur nach dem Mund rede, etwa in dem Stil, der Mensch ist groß, der Mensch ist gut, in dir steckt ein Potenzial, du musst es freisetzen. Was meint ihr, wie viele Zuhörer ich jetzt hätte? Ja, das wollen die Leute hören. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es ist falschprophetische Lüge. Leider kommt es auch zunehmend bei evangelikalen Evangelisationen vor. Da hat jetzt ein Evangelist vor einigen Wochen in einer Predigt etwas von der Hölle gesagt. Eingeladen war er von der Evangelischen Allianz in Freiburg. Wir haben es auch im neuesten Heft diesen Skandal berichtet. Er hat was von der Hölle gesagt und dass die Leute verloren gehen. Und dann haben sich einige Zuhörer gestört. Man ist dann zur Allianz gegangen und die haben dann eine Erklärung gemacht, dass sie damit nichts zu tun haben und am nächsten Tag war ein anderer Verkündiger auf der Bühne. Der durfte nicht weitermachen. Ja, so weit sind wir schon. Eine unanstößige Botschaft. Und was ist dann mit dem Skandalon des Kreuzes? Wird das dann auch irgendwann rausgenommen? 1. Korinther 1, Vers 18 folgende. Das Kreuz ist eine Torheit für die Welt, der größte Anstoß. Ja, man will auch heute schon die Sühnetheologie auflösen. Bis hinein in Kirchensynoden wird diskutiert, ob man heute noch vom Blut Jesu reden kann. Wird diskutiert darüber. Und viele wollen es nicht mehr stehen lassen in den Kirchen. Bei den Evangelikalen ist es noch ein bisschen anders momentan, ja. Aber von Hölle und von Buße und diesen Dingen und Gericht Gottes, da darf man heute schon nichts mehr sagen, oftmals, selbst in evangelikalen Kreisen. Liebe Geschwister, das ist endzeitlich, ja, endzeitliche Situation. Ja, der Welt nach dem Mund reden. Es wird ein hartes Gericht solche falschen Propheten treffen, die der Welt nach dem Mund reden, auch wenn sie auf der Kanzel stehen. So wie in Israel damals, wo es den Königen, den Mächtigen nach dem Mund geredet haben. Der Herr Jesus hat nie den Mächtigen nach dem Mund geredet. Das war einer der Gründe, dass sie ihn dann gekreuzigt haben. Die letzte Woche, als er im Tempel gepredigt hat, vor seiner Kreuzigung, hat er ihnen ganz klar gesagt, was geistlich mit ihnen los ist, geistlich gesehen mit ihnen los ist. Ja. Der Feigenbaum, der unfruchtbar ist, den hat er sogar verflucht. Das war ein Bild für die damalige jüdische Gesellschaft, die ihn abgelehnt hat, die ihn nicht als Messias angenommen hat. Und das Heil ist dann zu den anderen gegangen. Obwohl es Gott sei Dank heute auch eine zunehmende Zahl messianischer, jesusgläubiger Juden gibt. Aber der Herr Jesus, er hat nicht geschwiegen. Er hat auch gesagt, sogar zu den Pharisäern und Schriftgelehrten seiner Zeit, sie seien ein Otterngezücht, Schlangen, also vom Teufel. Das hat er den Schriftgelehrten, den Theologen gesagt. Welcher Anstoß, wenn man das heute sagen würde in den Kirchen, den Theologen. Was ihr lehrt, ist eine Schlangenlehre. Aber ist es nicht weithin auch so geworden? Jetzt segnen sie Homosexuelle von den Kanzeln. Man sollte lieber seelsorgerlich helfen, dass diese Menschen zurechtkommen und die biblische Ordnung wieder einhalten. Aber man segnet Sünde ab und wird damit selber ein Genosse der Sünde und wird gerichtsreif. Ja, sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Das wird groß in den Massenmedien gebracht. Aber wir müssen uns nicht wundern, der Herr Jesus sagt, dass viele auf dem breiten Weg wandeln und nur wenige auf dem schmalen Weg. Man sieht es auch bei unseren Veranstaltungen oftmals. Es sind nur noch wenige, die die Wahrheit hören wollen und können. Die Masse will Unterhaltung, ein Show-Evangelium, eine oberflächliche Botschaft. Da müssen Zeichen und Wunder geschehen. Da muss ich sofort von jeder Krankheit frei werden. Schwärmerei. Ja, all dieses ist beliebt. Aber das biblisch nüchterne Evangelium, dass der Mensch ein verlorener Sünder ist, Buße tun muss, umkehren muss, wenn er nicht verloren gehen will, das wollen viele nicht mehr hören. Und doch ist es die einzige rettende Botschaft. Und wir dürfen sie nicht verschweigen. Und da steht auch in Vers 6, wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, und das heißt auch immer, wer mit Gott Gemeinschaft hat, wer zu Gott gehört, der hört uns. Und es gibt Gott sei Dank immer noch Menschen, die die klare Botschaft auch hören, weil der Geist Gottes sie schon vorbereitet hat. Und weiter lesen wir, wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Der hört auf die falschen Propheten, hört auf seinesgleichen. Aber wir können auch für solche Menschen beten, dass sie umkehren, dass der Herr auch ihr Herz öffnet für die Wahrheit. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. So abschließend dieser Abschnitt, der übrigens eingebettet ist inmitten der zwei großen Abschnitte, die wir gestern betrachtet haben, über die Liebe, die Bruderliebe. Und wir sehen auch hier, Liebe und Wahrheit lassen sich nicht trennen. Dieser Abschnitt, diese sechs Verse über die Wahrheit sind eingebettet in den großen Komplex, wo es um die Bruderliebe geht. Wunderbar, wie die Bibel vom Geist Gottes komponiert wurde. Ja, die wunderbarste Komposition aller Zeiten. Viel besser als ganzen Sinfonien, die du ja, Adolf Graul, auch gut kennst. Ja. Nun möchte ich noch einiges vertiefen bringen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und Kraft, hoffe ich, auch nochmal zusammenfassend. Es stehen also hinter den Verführungen Mächte, das haben wir bereits gehört. Mächte, die nicht aus Fleisch und Blut sind, Mächte der Finsternis, Ja, der Widersacher Gottes selbst. Der Widersacher möchte uns dazu veranlassen und verleiten, aus der Hand unseres Herrn zu fallen und den widergöttlichen Mächten dienstbar zu sein. Und mit welcher Raffinesse Satan vorgeht, das zeigt die Versuchung, die er gegen Jesus selber führt, indem er mit Bibelworten kommt. Auch jetzt erscheint eine neue Zeitschrift, Faszination Bibel, das klingt zunächst gut. Wenn man aber hineinschaut, sieht man, welche Gotteslästerungen sich darin finden. Ja. Die Volksbibel wird empfohlen und lauter solcher Schund und Schmutz. Und es ist unglaublich, dass sich an sich Leute, wo man gedacht hat, die seien wirklich gläubig, sich für ein solches Machtwerk hergeben. Es wird 300.000-fach in den Gemeinden verteilt zurzeit. Die Versuchung Jesu erfolgte auch mit Bibelworten. Und der Jesus hat aber den Satan zurechtgewiesen. Er kannte die Bibel viel besser noch, weil er ja selber der Sohn Gottes ist. Und er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Das sollte auch unser Leitwort sein. Wenn der Satan so fromm mit Bibelworten kommt, sollten wir wirklich nachprüfen, den Zusammenhang, aus dem das genommen ist. Und dann entgegenhalten, aber es steht geschrieben. Denn die Sekten, die Verführer, es ist ihre Spezialität, dass sie Zitate aus dem Zusammenhang reißen und dann ihr Lehren wie ein Puzzlespiel daraus konstruieren. Ich habe viele Sekten analysiert. Ich kann euch sagen, es gibt nichts, was es da nicht gibt. Ja, da werden Stellen herausgerissen, zum Beispiel, wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ich konstruiere jetzt mal eine Sekte, könnte man daraus folgern, es gibt eine Weinstock-Sekte, wir müssen jetzt Weinstöcke anbeten und Wein trinken, viel und so weiter. Ja. Könnte ja auch jemand auf die Idee kommen. Und so wird aber konstruiert die abenteuerlichsten Sachen aus der Bibel herausgerissen, ohne dass man den Zusammenhang wirklich versteht, was gemeint ist. Die grundlegende Auslegungsregel lautet, Sachbericht als Sachbericht auslegen, Gleichnis als Gleichnis auslegen, Bildwort als Bildwort stehen lassen und nicht umgekehrt. Also wenn ein Tatsachenbericht steht, zum Beispiel die Erschaffung der Welt, kann man das nicht zu einem Bildwort umdeuten. Wenn ein Gleichnis steht, kann man das jetzt nicht als historischen Bericht umdeuten. Sonst kommen alte, missverständliche und falsche Lehren hervor. Und wir können auch nicht die Heilsgeschichte vertauschen. Der neue Bund kommt nach dem alten Bund und nicht umgekehrt. Viele fallen wieder zurück in den alten Bund. Es fehlt dann nur noch, dass sie auch noch Tieropfer durchführen auf dem Altar. Ja? Also das ist aber im Opfer unseres Heilandes erfüllt. Also ich denke jetzt an gewisse Sabbatsekten und so weiter auch, ja, die dann das wieder einführen und nicht mehr den Auferstehungstag feiern, den ersten Tag der Woche. Und so weiter und so weiter. Also heilsgeschichtlich die Bibel auslegen, vom Zusammenhang her die Worte verstehen, den Wortsinn ernst nehmen. Dann wird man weitgehend gefeit sein gegen ihr Lehren. Auch dann bleibt unsere Erkenntnis Stückwerk, 1. Korinther 13. Und wir wollen demütig sein, uns unter die Schrift stellen. Und doch sind wir nicht einfach wahllos allen Irrlehren ausgeliefert, wenn wir diese einfachen Auslegungsregeln ernst nehmen. Literalsinn oder Wortsinn, Kontext oder Zusammenhang und heilsgeschichtliche Abfolge der biblischen Ereignisse. Nun einige konkretere Beispiele noch. Komm, wir gehen zum Wunderheiler. Er legt dir die Hände auf, sagt dabei im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und du bist geheilt. Mit diesen Worten lud jemand eine schwer kranke, gläubige Frau zu einem sogenannten Heilungsgottesdienst ein. Sollte sie mitgehen oder nicht, würde die Heilung wirklich im Namen Gottes geschehen? Immerhin hatte das Ganze ja einen christlichen Rahmen, diese Heilungsshow. Aber sie hatte auch Zweifel, sollten vielleicht doch finstere, dämonische Mächte im Spiel sein, vor denen andere Christen sie immer wieder gewarnt hatten? Was sollte sie nur tun? Wie sollte sie die Geister unterscheiden? Mal ein praktisches Beispiel. Anderes Beispiel. In der Kirchengemeinde XY wird verkündigt, dass man es heutzutage mit den Geboten der Bibel nicht mehr so genau nehmen müsse. Immerhin schreibe der Apostel Paulus ja in 1. Korinther 6, Vers 12, mir ist alles erlaubt. Steht wirklich da, ja, aber nur wenn man nicht weiterliest. Typisches Beispiel, wenn man Zitate aus dem Zusammenhang reißt. Mir ist alles erlaubt, also könne man unverheiratet zusammenlesen, Discos und Techno-Partys besuchen, Harry Potter zur Unterhaltung konsumieren und die sogenannte gottesdienstliche Segnung homosexuell empfindender Menschen durchführen, so wie es jetzt auch in der neuen Pfarrerordnung freigegeben wurde. Ja, neuen Pfarrerdienstgesetz. So weit sind wir schon. Früher hieß es bei den Pietisten, wenn das kommt, treten wir aus, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Bleiben sie alle schön im Boot und machen weiter mit. Ist klar, es war im Dritten Reich schon so. Entschuldigung, wenn ich den Vergleich bringe. Da hieß es auch, wenn es schlimm wird. Und dann sind sie doch, die meisten haben es nicht durchschaut, sind mitgeschwommen, auch damals. Und in der Endzeit, beim Antichrist, ich fürchte, es wird genauso sein. Wenn die Entrückung nicht vorher ist, ich glaube persönlich, dass sie in der Mitte ist. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall habe ich die große Befürchtung, die meisten werden den Antichristen gar nicht durchschauen. Werden erstmal mitmarschieren, so wie damals beim Hitler. Und auch jetzt schon schlucken sie ja alles, was man ihnen vorsetzt, die allermeisten. Nun ja, jedenfalls in dieser Kirchengemeinde XY wird die große Freiheit verkündigt. Mir ist alles erlaubt. Im Zeitalter der Freiheit sei dies ja alles kein Problem. Unverheiratet zusammenleben, Disco-Techno-Partys, Harry Potter, gottesdienstliche Segnung homosexuell empfindender Menschen, etc., etc. Nun ist es wirklich so. Diese zwei Beispiele, die unbegrenzt vermehrt werden könnten, zeigen uns, wie notwendig die Unterscheidung der Geister ist. In 1. Johannes 4, Vers 1 lasen wir ja, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Bei der Unterscheidung der Geister handelt es sich zunächst einmal um eine Gabe, die Gott bestimmten Menschen in der Gemeinde zuteilt. 1. Korinther 12, Vers 10. Und zwar sind es wiedergeborene, ernsthafte Christen, die von Gott diese spezielle geistliche Ausstattung erhalten haben. Die Gemeinde sollte bereit sein, auf ihr warnendes Wort gegenüber Verführungen und Irrlehren zu hören. Wenn es die Gemeinde nicht tut, ist es zu ihrem eigenen Schaden und Gericht. Zum Zweiten kann aber auch jeder Christ, der nicht diese spezielle Gabe der Geisterunterscheidung hat, kann anhand der Bibel, anhand eifrigen Bibelstudiums und Gebetes dahin gelangen, dass er nicht jedem Wind der Lehre verfällt, sondern wachsam und warnend verführerischen Zeitströmungen, Irrlehren und Sekten begegnet. Er orientiert sich dabei an dem in Gestalt der Bibel niedergeschriebenen Wort Gottes, und zwar allein an diesem Wort und nicht an den Sonderlehren und Meinungen von Menschen. Alles wird anhand der Bibel geprüft, indem man ihren Gesamtzusammenhang, Kontext und ihre heilsgeschichtliche Abfolge ernst nimmt. Nun, um jetzt an die obigen Beispiele anzuknüpfen, möchte ich Folgendes sagen. Zunächst einmal zu der Kirchengemeinde XY. Diese Kirchengemeinde XY mit ihrer Freiheitstheologie hat, wie wir als gute Bibelkenner natürlich alle schon gemerkt haben, hoffe ich, sie hat nur den ersten Teil des Verses 1. Korinther 6, Vers 12 zitiert. Aber den zweiten Teil, das Aber, unterschlagen. Selektive Bibelauslegung nennt man sowas. Auswahlweise Bibelauslegung und damit Missbrauch des Wortes Gottes. Vollständig heißt nämlich der Vers, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles dient mir zum Guten. Mir ist alles erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Ja, und da steht noch viel mehr über Unzucht und so weiter dann. In 1. Korinther 6 wird gerade betont, dass Unzucht, Unmoral und weltliche Ausschweifung vor Gott schwere Sünden sind. Und an anderen Stellen der Bibel werden auch Okkultismus und Zauberei verurteilt. Zum Beispiel 5. Mose 18, Vers 9 folgende. 1. Korinther 6, Vers 18 lesen wir, flieht die Unzucht. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außer seinem Leibe. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt an seinem eigenen Leibe. Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und ihr seid nicht euer eigen. Also, das ist also doch nichts mit dem unverheirateten Zusammenleben, mit der gottesdienstlichen Segnung Homosexueller, Diskos und Technopartys und so weiter. Wenn man das von der Bibel her ernst nimmt und gehorsam nach dem Wort Gottes lebt. Wie ist es aber jetzt mit dem Wunderheiler? Gibt es Kennzeichen, um göttliche und dämonisch gewirkte Wunder voneinander zu unterscheiden? Was meint ihr? Gibt es da Kennzeichen? Oder können wir da überhaupt nicht entscheiden, ob das von Gott ist oder psychisch oder von dämonischen Mächten gewirkt? Nun, ich habe mal einige Kriterien zusammengestellt. Ich will euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Und zwar zunächst einmal göttlich gewirkte Wunder. Da gibt es viele Bibelstellen, die das unterstreichen. Ich fasse jetzt nur zusammen aus Zeitgründen. Göttlich gewirkte Wunder suchen allein die Ehre Gottes, nicht die Ehre von Menschen. Schon mal ganz entscheidend. Göttlich gewirkte Wunder geschehen immer unentgeltlich. Da wird kein Geld dafür genommen. Und meistens in der Stille, selbst bei Jesus selber. Er hat immer gesagt, sie sollen nicht weitersagen. Er hat nie eine Show veranstaltet. Und man soll damit nicht prahlen. Göttlich gewirkte Wunder geschehen in Buße und Gebet. Die Hilfe für Menschen ist verbunden mit Sündenvergebung. Der Herr Jesus sagt einmal bei den Gelähmten, was ist schwerer, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder nimm dein Bett und stehe auf. Und der Herr Jesus hat ihn in doppelter Weise geheilt, leiblich, und hat ihm seine Sünden vergeben. Aber weil das unsichtbar ist, die Sündenvergebung, hat er ihn auch äußerlich geheilt, damit sie sehen, dass der Menschensohn Macht hat, auch Sünden zu vergeben. Die äußerliche Heilung war der sichtbare Beweis für die messianische Vollmacht der Vergebung der Sünden. Also, die Hilfe für Menschen ist bei göttlich gewirkten Wundern mit Sündenvergebung verbunden. Und das ist die einzige Grundlage für umfassende Heilung und Rettung. Also nicht nur körperlich und vergängliche Heilung, die dann vielleicht irgendwann wieder kippt, sondern umfassende Heilung auch der Seele, auch des inneren Menschen. Göttlich gewirkte Wunder helfen zu einem gesunden, natürlichen Leben, zu Vernunft und Arbeit für den Mitmenschen. Und die Voraussetzung für alle göttlich gewirkten Wunder ist die rechte Vollmacht. Diese ist ein Geschenk Gottes und man soll sich ihrer nicht rühmen. So etwa in Lukas 9, 1 folgende zu lesen, Lukas 10, 17 folgende, Matthäus 8, Vers 4, Matthäus 12, Vers 38 folgende, 16, Vers 1 folgender und so weiter. Man kann es auch nachhören später. Die dämonisch gewirkten Wunder demgegenüber. Die dämonisch gewirkten Wunder sind Schauwunder, Mirakel. Sie suchen das Theatralische, die Sensation, das Massenspektakel. Wohlbemerkt, dämonisch gewirkte Wunder. Ich sage das ganz bewusst aufgrund der biblischen Lehre. Dämonisch gewirkte Wunder beruhen auf Ritualen, Zeremonien und Zauberei. Oftmals hypnotisch, den Leuten suggestive, dauernde Wiederholung von Worten, Formeln und Mantra-ähnlichen Gebeten gemacht wird, die Musik sehr in Trance versetzt, die Leute, bis sie dann ekstatische Zustände gelangen, Zuckungen bekommen, sich wie Schlangen und andere Tiere aufführen und dann umkippen nach hinten, was ein Zeichen des Gerichts ist, gemäß Jesaja 28, Vers 13. Sie reden Zaflazaf, Zaflakaf, Kaflakaf, Kaflakaf, dass sie rücklings fallen und verstrickt und gefangen werden. Dämonisch gewirkte Wunder beruhen also auf Ritualen, Zeremonien und Zauberei. In der Regel eben auch Hypnose. Sehr gern, und das ist das Heimtückische, tarnen sie sich als göttliche Wunder und führen den Namen Gottes im Mund. Das ist auch auf die Rede von Kraft oder Power. Ja. Energie, die da strömt. Wie im Spiritismus strömt auch die Energie. Überhaupt, der Energiebegriff ist aus der dämonischen Welt. Der kommt auch bei der alternativen Medizin vor. Immer diese Energieströme. Und wenn Leute mich fragen, ist das jetzt eine okkulte Technik oder nicht, dann sage ich, ich muss die gar nicht alle kennen. Sagen Sie mir nur, ob von Energie die Rede ist. Ja, und wenn dieses Energieprinzip ist, das ist aus der Welt des satanischen gefallenen Lichtengels. So wie bei den dämonischen Wundern allgemein. Die dämonisch geführten Wunder tarnen sich also als göttliche Wunder meistens und führen den Namen Gottes im Mund. Satan tarnt sich als Engel des Lichts. 2. Korinther 11. Aber die dämonischen Wunder bewirken nur eine äußerliche Heilung, ohne innere Umwandlung des Menschen. ohne Sündenvergebung und Bekehrung zu Jesus, höchstens zu einem Pseudo-Jesus. Und da kommen dann Lästergedanken. Wenn jemand eine falsche Heilung erlebt hat, die nicht von Gott war, kommen Lästergedanken, Probleme beim Bibellesen, unreine Gedanken und solche Dinge vermehrt, anstatt wirkliche Heilsfreude. Dämonisch gewirkte Wunder sind oft verbunden mit Geldmacherei. Und sie geben die Ehre, äußerlich vielleicht Gott, aber in Wirklichkeit dem Wundertäter. Der steht im Mittelpunkt. Kommt zu Heiler XY, da werdet ihr gesund. Der hat ganz groß geworben und dann noch mit Zahlen, wie viele da gesund geworden seien und so weiter. Dämonisch gewirkte Wunder führen weg von einem gesunden, tätigen Leben und sie führen hin zu Weltflüchtigkeit und Schwärmerei. Klassisches Beispiel in der Heiligen Schrift dafür ist der Zauberer Simon Magus. Nach ihm ist sowohl die Simonie als auch die Magie benannt. Die Simonie war der Ämterkauf im Mittelalter, dass man für Geld geistliche Ämter kaufen konnte. Und die Magie ist praktisch die Zauberei. Ja. Wobei es keinen Unterschied gibt von der Beurteilung, ob es weiße oder schwarze Magie ist. Die schwarze Magie ruft ganz offen den Teufel an und führt böse Dinge, Verfluchungen und so weiter durch, die schwarze Magie. Und die weiße Magie, sie gebraucht zum Beispiel den Namen Gottes oder von Engeln und macht angeblich gute Dinge, aber eben durch Zauberei. Aber Gott und Gottes Wort hat uns jede Form von Zauberei verboten, 5. Mose 18, Vers 9 folgende. Ihr sollt euch nicht wenden zu den Zauberern. Ja. Also weder weiße noch schwarze Magie betreiben. Nun, diese Frau, die zum Wunderheiler gegangen war, hat diese Kennzeichen erfahren. Und daraufhin hat sie sich entschlossen, trotz ihrer schweren Krankheit nicht zu dem Wunderheiler zu gehen. Also sie war noch nicht gegangen. Sie wollte gehen, aber sie ist dann doch nicht gegangen, sondern auf Gott allein zu vertrauen, der ihr die Krankheit zu seiner Zeit wegnehmen kann. Ja, Gott kann auch heilen, aber tut es auf seine Weise, seiner Zeit. Und die Weise, wie Gott das heutzutage tut, im Neuen Bund, das ist Jakobus 5, wo steht, wer krank ist, der rufe die Ältesten. Und ich kann es ja mal aufschlagen, Jakobusbrief, Kapitel 5. Wenn jemand unter euch, also ab Vers 13, wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalmen singen. Wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihm beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Das ist also alles andere als eine Heilungsshow. Es ist ein Ruf in das Kämmerlein zu Hause, und zwar die Ältesten, die man kennt. Wenn dann die Hände aufgelegt werden, kennt man sich gegenseitig. Es wird nicht ein falscher Geist übertragen, wie bei Massenshows. Ja, eine dämonische Infizierung ist da nicht vorhanden. Man kennt sich, die Sünden werden vorher gebeichtet und dann ist das bereinigt und dann kann der Kranke geheilt werden. Er wird aber vor allem gerettet, von seinen Sünden gereinigt. Es steht nicht, dass er immer geheilt wird hier. Es steht da, er wird aufgerichtet. Ja, er wird gestärkt. Und es kann eine Heilung sein, es kann aber auch eine Linderung sein, eine Stärkung. Vor allem aber die Vergebung der Sünden. Jakobus 5 nachzulesen. Ich habe das ausführlicher in der Auslegung des Jakobusbriefs dargestellt. Meine Frau bringt morgen nochmal einige Exemplare mit, weil der gleich schon vergriffen war, diese Auslegung. Ja, das nur nebenbei. Also jedenfalls ist das ganz entscheidend. Und es gibt also wirklich Kriterien, um die Geister zu unterscheiden und nicht auf dämonische Show-Wunder hereinzufallen. Nun habe ich nochmal hier einige Punkte. Habt ihr noch ein bisschen Energie? 10 Minuten? Zur Geisterunterscheidung. Wie können wir falsche Propheten und Irrlehrer durchschauen? Nochmal einige Hauptmerkmale, um falsche Propheten und Irrlehrer zu durchschauen. Zunächst, falsche Propheten und Irrlehrer fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Das ist nachzulesen in 1. Korinther 4, Vers 6. 2. Johannes 9 und Offenbarung 22, Vers 18 folgender. Insbesondere bei Sekten finden sich neben der Bibel fast immer Schriften, die hervorgegangen sind aus Visionen, Auditionen, also Hörungen, Neuoffenbarungen und Ähnlichem. Zum Beispiel das Buch Mormon bei den Mormonen, Wissenschaft und Gesundheit bei der christlichen Wissenschaft, das 5. Evangelium bei den Anthroposophen, die Neuoffenbarungen von Gabriele Wittig, Edgar Cayce, Jakob Lorbeer und so weiter und so weiter. Es lässt sich nicht mehr zählen, die ganzen Neuoffenbarungsbewegungen. Ein weiteres Kennzeichen, falsche Propheten und Irrlehrer erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wortsinn und Gesamtzusammenhang der Bibel. Die Bibel wird in einer oft abenteuerlichen Weise umgedeutet und in ihr Gegenteil verkehrt. Ja, Sie merken ja, um die Bibel kommen Sie nicht rum, dann nehmen Sie sie und deuten sie um, vergewaltigen den Text und pressen Ihre Gedanken hinein, auch wenn es auf Biegen und Brechen geht. Natürlich wird es immer schwerer, die Geister zu unterscheiden, je freier heute die Bibeln übersetzt sind. Das ist ja nicht mehr Gottes Wort, sondern nur noch Interpretationen zum Großteil. Deshalb sollten wir wirklich wortgetreue Bibelausgaben haben. Ich empfehle zum Beispiel Schlachter 2000, auch die Lutherbibel ist recht gut, oder Elberfelder Menge oder von Herbert Janssen und anderen Übersetzern. Weiteres Kennzeichen, falsche Propheten und Irrlehrer übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens und verleugnen Jesus und sein Werk, wie wir es auch gerade im 1. Johannesbrief Kapitel 2 und 4 gelesen haben. Es wird vor allem bestritten oder verändert oder relativiert die Gottessohnschaft Jesu Christi, dass Jesus Gottes Sohn ist, seine Menschwerdung, dass er im Fleisch gekommen ist, wie wir es hier gehört haben, 1. Johannes 4, sein Sühnopfer am Kreuz, das wird ganz massiv bekämpft, weil das ja das Entscheidende ist. Ja. Seine leibliche Auferstehung. Das sind die vier Hauptangriffspunkte des Feindes. Und das könnt ihr bei sämtlichen Sekten prüfen. Was sagen die zu diesen vier Punkten? Ja. Dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, und zwar göttlichen Wesens. Dass er wirklich Mensch wurde. Dass er wirklich am Kreuz für uns verblutet ist und wir nur dadurch Erlösung haben. Und dass er leibhaftig und nicht nur in Visionen, sondern leibhaftig auferstanden ist. Es gibt noch weitere wichtige Punkte, aber das ist das Zentrum. Ja, und das versucht der Feind auszuhebeln. Da prüft die ganzen Sekten, wenn sie zu euch kommen. Was sagen sie zu den vier Punkten? 1. Johannes 2, Vers 22 folgender, 1. Johannes 4, Vers 2 folgender, 2. Johannes 7, 2. Petrus 2, Vers 1, Judas 4 und viele weitere Stellen wären hier zu nennen. Und hier setzt der Teufel gezielt an, um Menschen vom Erlöser wegzuziehen. Jesus Christus wird dann zwar noch als guter Mensch dargestellt, als Vorbild im Humanismus oder vielleicht sogar als Prophet im Islam, aber nicht als der wirkliche und einzige Sohn Gottes und einzige Retter. Ein weiteres Kennzeichen: falsche Propheten und Irrlehrer vermischen Wahrheit und Lüge. Nicht nur Lüge, da würde kaum jemand hereinfallen, das wäre vielleicht zu offensichtlich, sondern diese raffinierte, gefährliche Mischung von Wahrheit und Lüge. Da sagt man dann, naja, der sagt doch viel Gutes und Wahres, zum Beispiel Anselm Grün in den Büchern, kommt immer wieder Gott vor und so. Aber dann die ganz massive Lüge. Wir müssen auch im christlichen Bereich aufpassen, ist es wirklich alles bibelgemäß, was dieser Bruder, oder vielleicht ist sie ja gar kein Bruder, sondern ein falscher Bruder, was der da vorne sagt. Ich habe gehört von einem Mann, Bruder kann ich den nicht mehr nennen, der stand plötzlich vorne hin und hat angefangen, ich bin Jesus, ich rede jetzt zu euch. Ja. Muss man von der Kanzel holen, wenn einer so anfängt. Sagen, das gibt's nicht. Die Bibel ist abgeschlossen. Jesus spricht heute oft so nicht mehr jetzt durch dich. Ja. Also eine Mischung von Wahrheit und Lüge, ist auch bei den Horoskopen und allen möglichen solchen Sachen so, dass immer so ein Körnchen Köder dabei ist, um die Leute einzufangen, ein Körnchen Wahrheit als Köder und dann kommt die Lüge auf den Fuß. So etwa in Johannes 8,44, 2. Korinther 11,14, die Belege dazu. Wäre alles total falsch, würde niemand auf die Irrlehren hereinfallen und deshalb immer ein Körnchen Wahrheit als Tarnung der dämonischen Wurzel des Systems. Ein weiteres Kennzeichen, noch drei Kennzeichen kurz. Falsche Propheten und Irrlehrer machen Zukunftsvoraussagen, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden. Was ich gerade schon gesagt habe, der Herr hat zu mir geredet, ich der Herr sage euch, ja, mit diesem ungeheuerlichen Anspruch. Und dann oft noch Zukunftsvoraussagen, die aber dann nicht eintreffen. Das sind nach Jeremia 28,9 falsche Propheten. Man findet solche zum Beispiel mehrfach bei den Zeugen Jehovas, die immer wieder prophezeit hatten, die Aufrichtung des Reiches Gottes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Jahreszahlen zusammenkriege. Es war schon was, 1874 rum ungefähr. Dann 1914, 1918, 1925. Dann schließlich, was hatten sie dann noch, 1975, glaube ich, war es. Und dann soll wieder irgendwas im Busch sein. Und obwohl man sich schon so oft geirrt hat und die Bibel auch sagt, Zeit und Stunde weiß niemand, ja, fahren sie immer wieder fort mit solchen falschen Prophezeiungen. Zeugen Jehovas, aber auch in pfingstlerischen und charismatischen Kreisen, in der sogenannten Prophetenbewegung, finden wir solche Ansprüche, dass Gott heute nun direkt in der Ich-Form durch solche Männer oder auch Frauen reden würde. Aber nachdem wir die Bibel haben, haben wir alles, was wir für unser Leben und Sterben brauchen. Wir müssen nicht auf falsche Propheten hören. Das vorletzte Kennzeichen, die Versprechungen der falschen Propheten sind oft, wahrscheinlich sogar immer, ich habe ja nicht alle gelesen, aber ich gehe an, dass es wohl immer so ist, mit schönen Worten verpackt. Wenn es nicht so schöne, einschmeichelnde Worte wären, wird wohl kaum jemand darauf hereinfallen. Matthäus 7,15, der Wolf im Schafspelz. Satan kommt nicht mit Boxfüßen und Hörnern daher, sondern als der schöne, gute, angenehme, als der weltgefällige, als Engel des Lichts und verführerisch leuchtender Cherub in Ideologien und Religionen. Und der letzte Punkt, das letzte Kennzeichen, das könnte man noch weitere nennen, aber ich möchte es damit bewenden lassen. Das letzte Kennzeichen hängt mit dem zuvor genannten zusammen, nämlich die Lehren der falschen Propheten enthalten oftmals, nicht immer, aber sehr oft, ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz im freimaurisch verstandenen Weltverbrüderungssinne. So etwa auch in Jeremia 6, Vers 13 folgender. Manchmal aber auch falsche oder übertriebene Darstellungen von Gottes Gericht, so bei den Zeugen Jehovas. Aber das falsche Toleranz- und Friedensevangelium wird heute sehr breit vertreten, besonders von einflussreichen politischen und kirchlichen Gremien, etwa im Rahmen der ökumenischen Bewegung. Einheit, Einheit über alles, auch das Magazin der Deutschen Evangelischen Allianz trägt seit einigen Jahren den Titel Eins. Und man will jetzt ja auch neben Adventisten und Charismatikern jetzt auch dann bald die Katholiken ins Boot holen und so weiter. Man kennt da keine Grenze mehr bei der Evangelischen Allianz. Es ist kaum noch ein Unterschied zum Weltkirchenrat, Ökumenischen Rat und zur ACK. Und die letzte Lausanner Konferenz, die jetzt ja in Kapstadt stattgefunden hat vor einiger Zeit, da hat man, das war ein Novum, den Chef des Weltkirchenrats zu einem Grußwort eingeladen bereits. Und früher hat man sich noch abgegrenzt, jetzt hat man schon eingeladen und man hat sich schon geeinigt mit dem Vatikan und dem Weltkirchenrat, dass man einen Verhaltenskodex für Bekehrungen aufstellt, dass man also gewisse Dinge nicht mehr sagen soll in der Mission, Feind, Heide oder auch niemand abwirbt von der anderen Konfession. Ja, das ist also alles schon hinter den Türen eingeleitet worden. Und wir sehen also, wie weit die Endzeit fortgeschritten ist. Weil nicht alle da waren, will ich es nochmal sagen, was ich vor ein paar Jahren gesagt habe. Im Jahre 2017 ist das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags von Martin Luther. Ein großes Reformationsjubiläum steht ins Haus. 500 Jahre Reformation. Und wisst ihr, was der Lutherische Weltbund jetzt verlautet hat? Man will es jetzt zusammen feiern, ratet mal mit wem? Mit dem Vatikan. Mit dem Vatikan. So als hätte sich die katholische Kirche geändert. Im Gegenteil, sie ist ja noch schlimmer geworden. Sie hat drei angeblich unfehlbare Dogmen eingeführt, die es zur Zeit Luthers noch gar nicht gab. Nämlich die Unfehlbarkeit des Papstes selber und dann noch zwei Mariendogmen. Die unbefleckte Empfängnis Marias, nicht zu verwechseln mit der Jungfrauengeburt Jesu, ja, sondern das ist die Lehre, dass Maria selber unbefleckt empfangen worden wäre ohne Erbsünde. Und dann die Himmelfahrt Marias in der Mitte des 20. Jahrhunderts dann erst noch. Und das war zur Zeit Luthers noch unvorstellbar und das haben sie alles noch hinzugefügt zu ihren falschen Lehren. Und jetzt will man mit denen zusammen das Reformationsjubiläum feiern. Wir haben schon aufgerufen zu einer Gegenveranstaltung. Ist ja noch ein bisschen Zeit, so der Herr will und wir leben, sind wir gespannt, was da passiert. Aber wir machen uns nichts vor, es ist Endzeit, es geht alles auf die Hure Babylon zu. Die große Vermischung gemäß Offenbarung 17. Es werden alle Religionen und Konfessionen in eine Richtung einmünden und dann dem Antichristen die Ehre und die Macht zuteilen, wie es in Offenbarung 13 steht. Und wie lange wir noch Zeit haben, das Wort Gottes unverkürzt und unverfälscht zu verkündigen, das weiß der Herr. Aber solange er uns noch Atem gibt, solange noch der Tag des Heils ist, wollen wir es tun in Gehorsam und Demut. Möge der Herr uns dazu leiten und gnädig sein. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, um die Geister zu unterscheiden. Hilf jedem von uns, dass wir das tun können, dass wir nicht hereinfallen auf Verführung, falsche Propheten, Irrlehrer, Sekten, Zeitströmungen. Ja, Herr, und schenk auch in jeder Gemeinde Menschen, die diese Gabe auch haben und die auch warnen, dass wir auch da bewahrt werden. Lass uns aber auch in der Liebe wandeln, nicht richten über Menschen, aber doch die Geister prüfen, ob sie von Gott sind, damit deine Herde bewahrt wird vor dem Bösen. Amen.